Vortragskassette 1021. Karl Geier spricht über das Thema Das Siegeslied der Auserwählten, Teil 2, Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Römer 8, Verse 35 bis 39. Weidenau, Siegerland, Jahresschlusskonferenz 1954. Paulus Verlag, Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Zum Abschluss unseres Nachmittagsbibelkurses aus Römer 8 lesen wir die 5 letzten Verse dieses Kapitels. Römer 8, 35 bis 39. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Luther sagt, in dem allem überwinden wir weit. Aber der Grundtext ist viel stärker. Das Wort, das dort steht, Hypernikao, bedeutet mehr als Sieger sein, Übersieger sein. In diesem allem sind wir mehr als Überwinder, sind wir Übersieger, wörtlich. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt oder ich bin gewiss. Das Wort, das im Grundtext steht, heißt vollgewiss. Denn ich bin vollgewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, oder wie du das sagst, noch irgendeine andere Kreatur, uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Während Paulus im Anfang dieses Kapitels in lehrhafter Darstellung kurz und knapp etwas sagt, zum Beispiel im ersten Vers die gewaltigen Worte nach dem Grundtext, keinerlei Verdammung denen in Christo Jesu. Oder so ist nun keinerlei Verdammnis über denen, kein Verdammungsurteil, kein Katakrima, kein Verwerfungsurteil über denen, die in Christo Jesu sind. Im Grundtext so kurz und knapp, keinerlei Verdammung denen in Christo Jesu. Das steht da wie eine Säule aus Granit. Während wir das in den ersten 30 Versen so häufig finden, was ist auch der zweite Vers so gewaltig? Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das, was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott, dem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde senden, die sind im Fleisch verurteilt. Das sind lauter Dinge, die stehen da nebeneinander wie Berge Gottes. Man könnte überhaupt sagen, wenn man aus der norddeutschen Tiefebene, aus dem Flachland kommt, hier nach dem Siegerland, dann kommt den Leuten diese Hügel hier schon als Berge vor. Wenn man dann in die Schweiz kommt und steht dort im Berner Oberland und sieht da Eiger, Mönch und Jungfrau und die anderen Riesen da stehen, diese Eisriesen, dann kommen einem die Berge hier wie kleine Hügel, wie Maulwurfshügel vor. Wenn wir den Römerbrief wirklich betrachten dürfen, als so ein Alpengebirge, das wie die alten Europa durchziehen, das nun hier im Neuen Testament wie so ein Alpengebirge steht, dann dürfen wir sagen, der höchste Berg dieses Gebirges ist nun das achte Kapitel. Das ist ein Riese, unter dem ganzen Römerbrief. Während er Apostel nun von vornherein immer solche gewaltigen Felsen und Berge dahinstellt, hat er in den letzten Versen von 31 bis 39 fast lauter Fragen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wer will wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Wer vermag zu verdammen? Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist? Da stellt er Fragen, weil er hier am Schluss, wo er alles zusammenfasst, uns nur noch einmal vor die letzte innere Entscheidung stellt und uns gewissermaßen sagt, nach dem, was du bis jetzt gehört hast, von Vers 1 bis 30, was siehst du daraus jetzt für einen heiligen Schluss? Was kannst du da noch dazu sagen? Da macht er jedes Geschöpf schon mundtot hier. Das ist gut. Denn wenn wir einmal da droben vor dem Herrn sind, habe oft gesagt, was wir da oben alles tun, das weiß ich nicht. Aber das Erste, was wir tun, das weiß ich. Wir halten den Mund. Da wird jeder Mund verstopft sein, wenn wir darauf kommen. Ehe wir überhaupt auch nur ein Wort der Anbetung rausbringen über das, was da ist, da sind wir einmal fertig mit uns selbst. Da sind wir so abgeschirrt, dass keiner ein Wort redet. Das ist mir klar, dass wir wie ein Kind, das unter den Weihnachtsbaum kommt und kann nur noch den Mund aufsperren, aber nichts mehr sagen. So geht's uns dort. Wir werden zunächst nichts reden können. Und hier nun werden wir gefragt, und da wird uns auch alles abgekauft. Fragen, die können einen so abschirren, dass nichts mehr übrig bleibt. Ihr braucht ja nur daran zu denken, das älteste Buch der Bibel ist das Buch Hiob. Hiob war dem Zeitalter nach ein Zeitgenosse Abrahams. Und merkwürdigerweise enthält dieses älteste Buch der Bibel auch das älteste Problem, was uns Menschen quält, nämlich das Problem des Leides. Dass er leiden müsse, darüber hat sich Hiob nicht empört. Da hat er sogar gelobt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das konnte er auch da sagen. Aber warum es so viel Leiden gibt, warum der Mensch das muss, darüber sollte er mir einmal Rede und Antwort stehen. Da möchte er vor Jehova, da möchte er mal eine Debatte mit dem Herrn. Nun ja, nach dem 37. Kapitel Menschen geredet haben, redet im 38. Gott. Da tut er dem Hiob den Gefallen und fragt ihn, wo warst du, als ich die Erde gründete? Was meint ihr, was in dem Augenblick bei dem Hiob passiert ist? Er sagt es denn später im 42. Kapitel. Einmal habe ich mich unterwunden, mit dir zu reden. Ich will es ein zweites Mal nicht wieder tun. Ich will mir auf den Mund schlagen. Wisst ihr, Gott stellt dem Hiob eine Frage, die Frage, wo warst du, als ich die Erde gründete? Da ist dem Hiob zum Bewusstsein gekommen, was der Welt fast nie zum Bewusstsein kommt, was uns aber einmal zum Bewusstsein kommen muss, der Topf hat wieder einmal den Töpfer kritisiert. Töpflein, irdenes Gefäß, wo warst du denn, als ich die Erde gründete? Da war das Töpflein so ausverkauft, dass der Hiob selbst bekennt. Einmal habe ich mich unterwunden, mit dir zu reden. Ich will es nicht wieder tun. Das ist eine der Erkenntnisse, oder die Erkenntnis, die überhaupt am Anfang stehen muss, die Furcht Gottes, die Ehrfurcht, nicht jene sklavische, knechtische Angst, sondern die Ehrfurcht vor dem ewigen, Großen, vor dem, der allein Unsterblichkeit hat, vor dem, der da war, ehe irgendetwas war, die ist der Weisheit Anfang. Mit anderen Worten, will diesen Satz einmal mit ganz einfachen, schlichten Worten unserer Zeit sagen. Alle die, die bei sich anfangen zu denken, die leiden Schiffbruch. Wer die Welt und die Geschichte auch die Heilsgeschichte und seine eigene Unheilsgeschichte und seine eigene Heilsgeschichte, wer das alles erkennen und verstehen will, der muss nicht bei sich anfangen, bei Gott. Das ist auch gerade der Grund, warum der Mann, der zur gleichen Zeit lebte, der Abraham, der Freund Gottes genannt wurde. Abraham war der Erste, der es klar und deutlich aussprach. Es kommt gar nicht auf mich an, auf das irdene Gefäß da. Ob mein Leib erstorben ist und der Mutterleib der Sarah ist erstorben, er achtete gar nicht drauf. Er achtete den für treu, der die Verheißung gegeben hat. Abraham sagt, wenn er das gesagt hat, dann wird er auch. Da hat Gott gesagt, ich kann mich doch vor dem Abraham nicht blamieren, der traut mir so viel zu. Und dann hat er gesagt, das ist der Glaube, der mir allein entspricht, der meiner würdig ist, nämlich, dass das Geschöpflein die Geschichte der Welt und den Ausgang alles Weltgeschehens nicht vom Geschöpf abhängig macht, sondern von mir. Ich war früher da, ich habe das früher überlegt, kann Gott sagen, wo wart ihr denn? Wisst ihr, dort muss man einmal stehen. Wenn man den Punkt einmal sieht, dann wundert man sich auch gar nicht darüber, dass alles Weltgeschehen so, man möchte sagen, so ein verrücktes Chaos ist, dass da alles sich in so turbulenten Szenen abspielt. Ihr braucht ja nur an die Abstimmungen in Paris zu denken in diesen Tagen und was sonst auf den ungezählten Konferenzen schon alles vorgegangen ist. Es wird Ratlosigkeit sein bei der Menge der Ratgeber. Nicht nur bei den gewöhnlichen Leuten, bei der Masse des Volkes, ja, da wird Angst sein. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Aber bei der Menge der Ratgeber, die die anderen führen sollen, da ist Ratlosigkeit, das kann sich ja doch auch gar nicht fehlen. Denn je näher wir der Zeit des Endes zukommen, nicht umso schlauer werden die Menschen. Gerissener wohl, aber nicht weiser. Denn wo die Liebe erkaltet, dann nimmt die Gesetzlosigkeit überhand. Da wird es immer finsterer und dunkler, nicht heller. Bei uns heißt es umgedreht, dass eure Liebe überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Denn man kann die Wahrheit nur in der Liebe festhalten. Alles andere, selbst wenn es sachlich richtig ist, das ist tot. Wer seinen Bruder nicht liebt, ist noch im Tode. Was wollen die Toten uns bringen? Nur die Liebe kann die Wahrheit festhalten. Und wer liebt, handelt in der Richtung Gottes. Und wer nicht liebt, handelt in der Richtung des anderen, des Fürsten der Finsternis. Und deshalb ist Ratlosigkeit bei der Menge der Ratgeber, weil sie nicht aus der Liebe handeln. Der Topf kann nichts aussagen über den Töpfer. Nur der Töpfer kann sagen, warum er den Topf gemacht hat und zu welchem Endzweck. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Aus. Da hat der Hiob kapituliert. Und das war seine Weisheit, dass er kapituliert hat. Und die anderen, die sich nicht geschlagen geben wollen, die müssen weiterleben. Dass das bis in die frommen Geister geht, ein kleines Musterbeispiel dafür. Als man vor 110 Jahren, es sind auch schon 120 Jahre, als die Propaganda anging, in Amerika den sogenannten Mitternachtsruf ertönen ließ und behauptete, dass im Jahre 1844 der Christus wiederkäme. Das hatte man sich ausgerechnet. Und er kam nicht. Da haben damals ein Teil derer klar und deutlich bekannt, wir haben uns getäuscht. Und die sind gesegnet geblieben bis heute. Das ist zum Beispiel die altkatholische Richtung, die altapostolische Richtung, die apostolisch-katholische Richtung. Die haben gesagt, wir haben uns getäuscht. Und die hat Gott gesegnet bis heute. Und die anderen wollten das nicht zugeben, weil sie in Amerika auf den Tischern saßen in weißen Kleidern und haben gesagt, an dem Tag um so viel Uhr, um die Stunde kommt er. Als er da nicht kam, da stießen sie am Abend mit ihren weißen Nachthemden wieder von ihren Dächern runter, waren die Blamierten, und dann haben sie das nicht zugeben wollen. Dann haben sie gesagt, er wäre gekommen, aber er ist deshalb nicht gekommen, weil wir nicht fertig waren. Jetzt kommt er in 30 Jahren, 1874, da kommt er dann. Dann haben sie Und als er dort wieder nicht kam, dann haben sie gesagt, er ist wiedergekommen, aber weil wir noch nicht richtig fertig waren, ist er nur bis in die Luft gekommen, unsichtbar. Aber 1925, da kommt er dann sichtbar. Hat nochmal 50 Jahre zugelegt. Dann kam einer von ihnen im Jahr 1924 zu mir und sagte mir im Frühjahr, ich habe mein Geschäft verpachtet, am so vielen September kommt der Herr. Und ich würde dir raten, auch alles andere sein zu lassen. Wir haben uns da in einem Kurort zwei Zimmer gemietet, meine Frau und ich, und da bereiten wir uns jetzt vor auf das Kommen des Herrn. Ich würde dir raten, dass du das auch so machst. Habe ich gesagt zu ihm, darüber reden wir am 1. Oktober. Auch am 1. Oktober hat er sich nicht sehen lassen. Lange Zeit nicht. Hab dieses Beispiel nur genommen, weil die Leute, auch wenn sie fromm sind, lieber lügen, als bekennen, ich habe versagt, und doch wäre das der Weisheit Anfang, dass das Geschöpflein sagt, was ist denn mit uns? Und dann, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, wer kann dir denn übel nehmen, wenn du versagst? Wie oft haben wir alle versagt? Das ist notwendig, damit kein Fleisch sich vor ihm rühme, damit keiner sagt, er hätte die Weisheit erfunden. Der Hiob muss seinen Freunden sagen, ihr seid Leute, mit euch wird mal die Weisheit aussterben. Es ist gut, wenn uns der Herr immer einmal wieder so dahin führt. Und nun macht es der Paulus ähnlich so. Nachdem er diese Felsen, diese Berge, diese Riesen dahingestellt hat, diese alten Riesen, da fragt er jetzt. Und was jetzt? Was wollen wir dazu sagen? Wer will wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Wer kann beschuldigen? Wer kann verdammen? Hier, wer kann scheiden? Wer kann scheiden von der Liebe Christi? Wer kann scheiden von der Liebe Gottes? Antwort, niemand und nichts. Wenn er Tod und Leben anführt, dann sind das die größten Gegensätze, die es für uns gibt. Leben wir, so leben wir nicht dem Fleisch und der Welt, sondern dem Herrn. Sterben wir, dann sterben wir nicht des Todes und dem Tode, sondern die durch Jesus Entschlafenen. Die kommen nicht in den Hades, sondern die nimmt er in sich hinein, die bleiben, wo sie sind, die Toten in Christo. Wir sind im Leben und im Tode in ihm. Die Welt nicht. Für die ist das Katakrimat, das Verdammungsurteil, nicht aufgehoben. Deshalb kann der schwarze Fürst der Unterwelt sie abholen. Satan und der Tod haben noch Macht über sie. Und die kommen auch in die dunklen Kammern des Todes. Die Gläubigen nicht. Wir werden nicht durch den Tod abgeholt. Die durch Jesum Entschlafenen. Tode in Christo. Deshalb scheidet uns auch der Tod nicht von ihm. Sagte dieser Tage schon, solange Christus nicht gestorben und auferstanden war, da hatten selbst die Gläubigen bekennen müssen, werde mit Leid hinunterfahren in die Grube. Keiner konnte damals bekennen, mit Lust hinauf zu ihm, denn er war ja noch nicht gekommen, der das Leben ist. Und dieses mit Leid hinunterfahren, unter der Sklaverei der Todesangst, das ist für die Welt noch heute die Regel. Für die Gläubigen nicht. Für uns ist das Gesetz des Todes und der Sünde aufgehoben. Uns holt nicht die dunkle Polizei der Unterwelt ab. Wie oft habe ich schon als Beispiel gebraucht, wenn man so in einer Versammlung sitzt und es ist nun dunkel und regnet, wie es im Dezember und Januar so oft der Fall ist, Regen und Schnee. Und dann sitzt da ein 12-, 14-jähriges Kind in der Versammlung und denkt, was soll es jetzt geben, wie komme ich nach Hause? Zu Hause aber, da sagt der Vater, die Kleine ist in der Versammlung da. Bei dem Wetter, die wird Angst haben, nach Hause zu gehen. Geh mal hin, sagt er zu dem erstgeborenen Bruder, und nimm die Taschenlampe mit und hol sie ab. Wisst ihr, es ist ein Unterschied, wenn man hier aus einem hell erleuchteten Saal dann draußen in die Dunkelheit tritt, wenn es regnet und schneit, dass man kaum eine Hand vor den Augen sieht, wenn dann da drunten an der Pforte ein Polizist steht und nimmt uns gleich und bringt uns auf die Wache, das ist ein übles Abgeholtwerden. Wenn aber da draußen unser erstgeborener Bruder steht mit der elektrischen Taschenlampe und hängt uns in den Arm und bringt uns nach Haus, das ist der Unterschied zwischen dem Abgeholtwerden der Welt. Die wird von der schwarzen Polizei der Unterwelt abgeholt. Der Tod und der des Todes Gewalt hat, die haben das einmal probiert bei einem, bei Christus. Jetzt kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat nichts in mir. Und der Fürst dieser Welt hat gleich seinen Scharfrichter, den Nachrichter mitgebracht, den Tod. Christus hat dort mit dem Tod gerungen. Dreimal haben sie die reinen Kammern dieses Leibes durchforscht. Jetzt kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat nichts in mir. Und da musste er wieder gehen. Hätte er in Christus nur einen Hauch entdeckt von Sünde, dann hätte er ihn mitnehmen dürfen. Der Tod ist der Sündesold. Er hat sofort seine Nachrichter mitgebracht. Das war der letzte Versuch Satans und der Hölle, die Versöhnung zu verhindern. Hätten sie in Gethsemane an Christus etwas entdeckt, all das, was wir diese Woche sagten, wäre hinfällig. Denn wenn in ihm Sünde gewesen wäre, dann könnte es nie heißen, so ist nun kein Verdammungsurteil über denen, die in Christo Jesus sind. Aber die fanden nichts in ihm. Die Menschen mussten bezeugen, als er sie fragte, wer von euch kann mich an der Sünde zeihen? Keiner brachte es fertig. Das war die menschliche Prüfung. Dann kam die satanische Prüfung. Satan und Tod in Gethsemane. Und dann die letzte Prüfung, als er da drunten war. Er ist als Sohn Gottes erwiesen durch Totenauferstehung dem Geist der Heiligkeit nach. Da ist der Beweis geliefert von Gott. Der hat das letzte Wort in dieser Sache zu reden. Gott, der Richter aller. Und er wusste, in Christo war nie ein unlauterer Gedanke. Dem Geist der Heiligkeit nach Römer 1,4 ist er als Sohn Gottes erwiesen. Er war keiner wie wir. Dort liegt der Beweis dafür, dass er kein Mensch war wie wir. Da ist die ganze liberale Theologie weggeschwemmt. Die Auferstehung beweist, er war nicht Mensch wie wir. Ohne Auferstehung wissen wir es heute noch nicht. Da könnten wir sagen, er hat gesagt, er sei der Sohn Gottes. Aber in der Auferstehung ist bewiesen, dass er es ist. Sie fanden nichts in ihm. Und in diesem Christus, das sind wir nun geborgen. Und so wenig wie der Tod in Gethsemane ihn abholen konnte, obwohl Satan mit seinem stärksten Helfer, dem letzten Feind der Menschheit, dort den letzten Versuch machte, die Versöhnung zu verhindern, die Erlösung zu verhindern. Sie konnten es nicht. Hier war ein reines Lamm, zuvor bestimmt vor Grundlegung der Welt, unantastbar für den Feind. Und in dem, in diesem Christus, da sind wir geborgen, du und ich. Über uns ist die Vollmacht des Todes erloschen. Und die Vollmacht Satans auch. Wenn dein und mein Leben zu Ende sind, dann kommt nicht der Tod und holt dich. Die durch Jesum Entschlafenen. 1. Korinther 4, 13 bis 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Die durch Jesum Entschlafenen. In ihm sind wir nun geborgen. Wir sind in Christo. Deshalb sollte man bei dem Tod von Gläubigen nie das Lied singen. So schön das sonst ist. Ich liebe dieses Lied. Aber man sollte nie singen, Tod, mein Hütlein kannst du brechen, weil es ein Werk von Leimen ist. Der darf nämlich gar nicht mehr. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist aufgehoben. Wenn der Herr dich und mich abruft, wenn deine und meine letzte Stunde gekommen sind, wenn die Tage, die er für dich und mich in sein Buch einschrieb, vor Grundlegung der Welt, wenn die erfüllt sind, so kommt der Herr, den wir gelebt haben und dem wir auch sterben, und sagt, ich nehme dich mit und dann muss ich dein Hütlein jetzt auch abbrechen. Unser Hütlein bricht nicht der Tod. Die durch Jesus entschlafenen. Deshalb hier auch Sieger über den Tod. Das ist der letzte Feind der Menschheit. Und wenn der dich und mich nicht mehr weder von Gott und seiner Liebe noch von der Liebe Christi scheiden kann, wer will uns da noch scheiden? Weder Tod noch Leben. Paulus fängt mit dem schlimmsten und letzten Feind an. So wie Christus nicht die Römer aus dem Lande warf, sondern das Hauptquartier des Feindes ausräumte, als er der Sünde, dem Tod und dem Teufel die Macht nahm, so beginnt Paulus, wenn er die Welt in die Schranken ruft und sagt, wer von euch kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Da fängt er mit diesen Mächten an. Mit der schlimmsten aller Mächte, mit dem letzten Feind, und sagt, wenn der nichts mehr kann, wenn der euch nichts mehr machen kann, die anderen, die kommen dagegen nicht mehr in Frage. Dass er hier fragt, nicht, was kann uns noch scheiden, so hätten wir ja gefragt, denn wenn wir hören Krieg, Frieden, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert, dann denken wir natürlich gleich, das sind alles Zustände. Aber hier steht gar nicht was. Mit was fragt man nach einer Sache? Mit wer fragt man nach Personen? Wer? Da sagen wir, sind das Personen? Wenn ihr einmal Psalm 78, Vers 49 lest, dann findet ihr, er sandte ihnen Hunger. Und das und das und das. Eine Schar von Unglücksengeln. Und wer in der Elberfelder in der Fußnote nachguckt, der findet dort, dass da steht eigentlich eine Sendung von Unglücksengeln. Genauso wie in der Wüste das Volk gespeist werden musste, weil sie ja kein Brot hatten. Da hat er den Wolken oben geboten. Das waren nicht die Regenwolken. Das waren jene Lichtwolken, mit denen er auch hinauffuhr. Denn er macht seine Engel zu Winden, seine Diener zu Feuerflammen. Als er den Elia in einem feurigen Wagen gen Himmel fahren ließ, da hat er einfach einen Engel geschickt, holt den ab. So, der Wagen Gottes sind tausendmal Tausende und zehntausendmal Zehntausende. Da hat er den Engeln geboten, den Wolken da droben, sie sollten die Fallgitter aufmachen und sollten da was runterfallen lassen. Engelsbrot, Himmelsgetreide. Gebt ihr ihnen mal zu essen von dem, was ihr da droben habt. Denn Manna ist Engelsbrot oder Himmelsgetreide. Da hat er denen geboten, ich habe heute früh gesagt, bei der Frühversammlung im kleinen Kreise, wie die Luftbrücke nach Berlin gemacht wurde, damit die Berliner nicht verhungerten. Und die Amerikaner hatten mit ihren Flugzeugen dort Nahrung hingebracht. So hat Gott in der Wildnis den Engeln da drunten geboten. Dort, wo die sind, da müsst ihr die Gitter aufmachen, dass da runterfällt. Da hat er auch eine Luftbrücke gemacht. Das war eine Sendung zu ihrem Heil. Aber als sie sich an ihm versündigten, da hat er gesagt, ich kann euch auch andere schicken. Hat das nicht Paulus auch gemacht? Als der Blutschänder in Korinth den Namen des Herrn verunehrte, da hat er ihn dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist gerettet werde. Hier steht nicht, was kann er scheiden, wer? Ich will es an einer anderen Sache kurz zeichnen. Als der Herr vor dem Pilatus stand und sagte, sein Reich sei nicht von dieser Welt, sondern er sei gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen, da fragt Pilatus, was ist Wahrheit? Der ist sofort Materialist, der ist sachlich orientiert, was ist Wahrheit? Dabei stand der vor ihm, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist eine Person. In Christo stammt das ewige Leben vor uns. Da stammt das Unvergängliche. Wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock, meint er nicht der Weinstock, der die Wahrheit redet. Ich bin der wahre Freudebringer, der die bleibende, unvergängliche Freude bringt, wenn alles andere vergeht. Wahrheit im Sinn der Schrift heißt Wesenhaftigkeit. Hier steht das Wesen vor euch. Alles andere ist Schein. Deshalb hätte Pilatus fragen müssen, wer bist du? Er fragt, was ist Wahrheit? Da war er schon daneben. Wer ist Wahrheit? Der, der da steht, das ist der Wesenhafte. Und so auch hier, wer macht uns scheiden, nicht was macht uns scheiden? Und da sehen wir hinter diesen Mächten Krieg und Frieden, da steht eine Schar von Unglücksengeln. Ihr braucht nur daran zu denken, dass in Daniel 10 und 11 der Daniel uns berichtet, zweimal davon, dass er kommen wollte, dass der Gabriel, der Engel Gabriel, dem Daniel berichtet, ich wollte schon vor 3 Wochen zu dir kommen, aber der Fürst der Könige von Persien hat mir 21 Tage widerstanden, bis das Michael kam, euer Fürst, da trug ich den Sieg davon über jenen. Was meint ihr, wenn Michael für den Gabriel eintritt, der Gabriel ist der himmlische Kultusminister und der Michael ist der himmlische Kriegsminister, der ist über das Heer des Herrn. Satan und seine Engel kämpfen, Offenbarung 12, Michael kommt mit dem Heer des Himmels. Was meint ihr, wenn es schon genügt, wenn der Michael kommt, dass die Fürstentümer und Gewalten da drüben ausziehen müssen? Denn Satan und seine Engel, die ziehen, das ist nur ein Drittel der Engelwelt. Der Drache zieht mit seinem Schwanz den dritten Teil der Sterne nach sich. Die Sterne aber sind Engel, sagt die Schrift. Den dritten Teil des Kosmos hat er verviert. Aber 2 Drittel sind treu geblieben und die folgen dem Michael. Derer, die mit uns sind, sind mehr als derer, die mit ihnen sind. Und deshalb, wenn der Michael kommt, muss Satan immer ausziehen. Aber wenn Christus kommt, da kommt noch mehr als Michael. Und deshalb, wer in Christo geborgen ist, wer vermag es gegen den überhaupt Stellung zu nehmen? Da fordert er das ganze Weltall auf. Da tritt Paulus, dieses Männlein, denn was war körperlich an ihm? Seine Erscheinung war nicht imposant. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der tritt jetzt dahin und fordert die ganze Welt auf und sagt, wenn ich in Christo bin, da dürft ihr alle antreten. Von euch kann mich keiner mehr von ihm scheiden. Auch du tot nicht. Und dann bezeichnet er die Macht, durch die wir siegen. Zwar werden wir den ganzen Tag geachtet wie Schlachtschafe. Er sagt, auch in 1. Korinther 15, 34, ich sterbe täglich. Und er sagt, wie es ihm geht, immer und immer wieder, was er an Drangsal und Verfolgung leiden muss. Aber in dem allem, ob sie uns schlachten oder nicht, in dem allem überwinden wir weit, sind wir mehr als Sieger. Sagt einmal, kann man denn überhaupt in einer Schlacht mehr als Sieger sein? Schließlich kann man doch nur den Sieg gewinnen und dann ist man Sieger. Kann man auch mehr als Sieger sein? Lass mich einmal ein ganz einfaches Beispiel erst erzählen, um zu sehen, ob man mehr sein kann als Sieger. Da kam in einem kleinen Bauerndorf irgendwo ein Bauer mit Gläubigen in Berührung. Sie hatten in ihrem Dorf keine Versammlung, kein Vereinshaus, keine Gemeinschaft. Aber er kam mit Gläubigen in Berührung und er wurde gläubig. Das war für das Dorf eine solche Neuigkeit, dass es im ganzen Dorf Rumor darüber gab. Die haben gesagt, er ist verrückt geworden. Nun haben sie versucht, ihn auf alle mögliche Art und Weise zu verspotten. Hat alles nichts genützt. Er hat seine Bauernstube zur Verfügung gestellt, da kamen Brüder von auswärts und hielten Versammlungen. Das ging einer ganzen Reihe von Leuten im Dorf auf die Nerven, vor allen Dingen dem Wirt des Dorfwirtshauses. Eines Samstagsabends, da saßen nun die jungen Leute auch wieder im Dorfwirtshaus bei ihrem Kartenspiel. Und dann kamen sie wieder an den. Und dann haben sie beschlossen, Wir werden dem einmal einen ganz gehörigen Schabernack spielen. Da haben sie gewartet, bis Mitternacht die Polizeistunde vorbei war. Dann sind sie in der mondhellen Nacht ums Dorf herumgezogen und sind von hinten durch die Grasgärten gekommen an seine Scheune. Sein Haus stand vorn an der Dorfstraße. Aber hinten nach dem Garten zu, da stand quer die Scheune. Da sind sie von hinten vom Garten aus auf das Scheunendach gestiegen, haben ein paar Leitern angestellt und die oben saßen, die haben angefangen abzudecken und haben die Ziegel runtergegeben und dann haben sie dem da in der Nacht das Dach abgedeckt. Es ging nun doch nicht alles so ganz lautlos ab und dann haben der Bauer und seine Frau gemerkt, da ist was los. Und als er da im Mondlicht rausguckt, sieht er, die hocken ja da auf seinem Scheunendach und decken ihm das Scheunendach ab. Er hätte ja rausrennen können. Ich habe schon manches Mal gesagt, wenn mir das passiert wäre, als ich 18 oder 20 alt war, ich wäre mindestens raus und hätte denen die Leiter weggestellt, dass sie nicht mehr runtergekommen hätten. Aber der hat es anders gemacht. Der hat seiner Frau gesagt, sie solle mal Wurst und Schinken holen und Brot und solle mal ein gutes Vesper zurecht machen. Und dann, als die bald fertig waren, da ging er raus. Die waren natürlich nicht wenig erstaunt, als er kam. Und dann sagt er, ihr habt jetzt die ganze Nacht bei mir gearbeitet, da müsst ihr auch mal was essen. Meine Frau hat schon drin das Vesper gerichtet. Den hat natürlich die Einladung nicht geschmeckt. Aber er hat nicht nachgelassen. Die mussten runter und mussten mit ins Haus. Und dann hat sie Kaffee gekocht und hat ihnen Brot und Wurst und Schinken hingestellt. Er hat nicht nachgelassen. Die mussten essen. Als sie gegessen hatten, da hat er sie verabschiedet. Kein Wort gesagt. Was meint ihr, was sie gemacht haben? Das könnt ihr schon erraten. Die sind rausgegangen, sind wieder die Leitern aufgeklettert und haben am Sonntagmorgen schön das Dach wieder gedeckt. Hätte er ihnen die Leiter weggestellt und hätte den Polizeidiener holen lassen, dann wären die alle aufgeschrieben worden. Es hätte vielleicht auch eine Strafverhandlung gegeben. Die hätte er gewonnen. Den Prozess hätte er gewonnen. Aber meint ihr, dass er ihre Herzen gewonnen hätte? Die hätte er nicht gewonnen. Wisst ihr, das ist das, mehr als Sieger sein. Sieger sein, das bedeutet, dass ich die Schlacht gewinne. Übersieger sein bedeutet, dass ich auch über den anderen innerlich Herr werde, dass ich ihn besiege, wodurch feurige Kohlen auf das Haupt der Feinde. Vergeltet nichts Böses mit Bösem. Das sagt uns der Herr dort in der Bergpredigt, Matthäus 5, in den Versen 43 bis 48. Und da wird uns ein wunderbares Wort gesagt am Schluss. Damit, dass wir so handeln, erweisen wir uns als Kinder unseres Vaters im Himmel. Warum? So handelt er. Hat er dich und mich nicht gerettet? Wann? Da wir noch Feinde und Sünder waren. Hat er gewartet, bis du und ich den Antrag stellten, wir wollten uns bekehren? Hat er dann gesagt, na ja, wenn du willst, dann will ich auch. Oder hat er nicht zu der Zeit, da wir Feinde und Sünder waren, den Sohn der Liebe für uns hingegeben? Und nun schauen wir ans Kreuz und sagen, wir sind doch Same des Hochverräters. Adam war doch ein Hochverräter. Der hat den Bund mit Gott gebrochen, den Treuebund, und ist mit fliegenden Fahnen zum Feind übergegangen, hat Kollaboration getreten, Zusammenarbeit mit dem Feinde. Wir sind Same des Hochverräters. Wir sind dem Tod verfallen. Da kommt Gott und sagt, ich lasse mich auch dadurch nicht erbittern. Ich rechne euch das Böse nicht zu. Gott war in Christo, die Welt mit sich selbst versöhnen und ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Ja, das ist angerechnet. Da hat er mit dem Sohn so gehandelt, wie wenn er, der Vater und der Sohn, wie wenn sie beide schuld wären an all dem, was in der Welt ist. Gott war in Christo, die Welt mit sich selbst versöhnen und ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Denn die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, nicht dem anderen. Sie sucht ja nicht das Ihrige, sondern das, was des anderen ist. Deshalb sucht sie das Wohl des anderen und die Schandtaten des anderen rechnet sie sich an. Wer da nicht hineinschaut, der bleibt Zeit seines Lebens, auch wenn er gläubig ist, ein Pharisäer. Der meint immer, Gott wäre ihm gut, weil wir ihm ja auch gut sind. Wofür habe ich mich schließlich auch bekehrt, nicht wahr? Feurige Kohlen sammeln. Wohin? Auf das Haupt der Feinde. Nicht auf die Häupter der Feinde. Auf das, aber auf das Haupt der Feinde. Ihr wisst, wer das Haupt der Feinde Gottes ist. Deshalb seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und deshalb geht allen Ermahnungen, die in der ganzen Bibel stehen, eine voran. 1. Timotheus 2, Vers 1, so ermahne ich euch nun vor allen Dingen, dass ihr Flehen, Gebet, Fürbitte und Danksagen tut. Für alle Menschen. Warum sollen wir denn für alle danken? Dass wir Fürbitte für die Alte tun, das verstehen wir. Dass wir danken für alle. Unverständlich. Ja, sollen wir danken für alle deshalb, weil der Teufel 97 oder 98% einmal in die Hölle bringt und niemand kann etwas dran machen? Dank sagen für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn Gott will, dass allen geholfen werde, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Wir wissen, und alles, was er will, das tut er auch. Darauf hat er einen Eid geleistet. Wenn ihr Jesaja 45 lest, von 22 bis 24, da steht, wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle Enden der Erde. Ich habe bei mir selbst geschworen. Ein Wort der Gerechtigkeit ist aus meinem Munde hervorgegangen. Dabei soll es bleiben. Mir soll jedes Knie sich beugen. Da könnten wir denken, das kann gezwungen sein. Es heißt aber weiter, und jede Zunge soll mir schwören und sagen, nur im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Offenbarung 5, Vers 13, 14. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, hörte ich sagen, du bist würdig zu nehmen Preis, Ehre, Ruhm, Macht und so weiter. Jedes Geschöpf im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Ich habe bei mir selbst geschworen. Ein Wort der Gerechtigkeit ist aus meinem Munde hervorgegangen. Dabei soll es bleiben. Es wird nichts davon zurückgenommen werden. Mir soll jedes Knie sich beugen. Und jede Zunge soll mir schwören. Und sagen, nur im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Diese Blicke in das, was Sohnschaft sind, die sind so groß, dass man nur anbeten kann. Und deshalb möchte ich auch darüber heute nicht mehr viele Worte machen. Er vergilt nichts Böses mit Bösem. Er lässt die Wege der Geschöpfe auf ihren Kopf kommen. Das kann sehr lang dauern, äonenlang. Und wir haben kein Anrecht, die Qual der Äonen, wenn der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Äon zu Äon, um ein Jota nur zu verringern. Wehe uns, wenn wir das Gericht hinwegräumen wollten, als wäre es nicht da. Aber zu sagen, die Dickköpfe bleiben Sieger, das ist Lästerung gegen den, der gesagt hat, mir soll jede Zunge schwören. Die schwören ihm einmal und sagen, du allein bist würdig. Jedes Knie beugt sich. Da sagte ich noch, da könnte man noch im Zweifel sein, ob das Muss ist oder freiwillig. Aber jede Zunge wird mir schwören und sagen, nur im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Darf ich noch einmal erinnern an das, was jener Bauer tat? Ihr habt jetzt die ganze Nacht für mich gearbeitet oder bei mir gearbeitet. Jetzt müsst ihr auch einmal etwas essen. Da hat er feurige Kohlen auf ihr Haupt gesammelt. Das hat dieses Bäuerlein getan, weil der Geist Christi sein Herz erfüllte. Weil auch in jenem Augenblick ihn niemand scheiden konnte von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Er war ein Mensch in Christo Jesu. Und da hat er den Charakter Gottes und Christi Jesu dargestellt. Ich will ein Beispiel aus der Letztzeit erzählen. Ich habe vor 2 Jahren, sind jetzt 1,5 Jahre her, an Ostern war es ein Jahr, da habe ich in Bad Cannstatt bei Stuttgart auf einer Konferenz, auf einer Jugendbundkonferenz gedient. Und da diente auch ein Missionar aus China, der erst kurz zurückgekommen war. Er war lange in chinesischer Gefangenschaft, ein Liebenzeller Missionar. Und nun erzählt er dort unter anderem, er war Leiter der Missionsstation. Und da hatten sie in der Nähe der Missionsstation auch ein großes Krankenhaus für Aussätzige. Eines Tages, da kamen nun diese Rotchinesen, diese chinesischen Kommunisten und haben ihn abgeholt, denn sie hatten beschlossen, die Aussätzigen da drin, das sind Unnützefresser. Die werden umgelegt. Und dann haben die eine große Grube ausgehoben gehabt und da haben sie alle die Aussätzigen auf den Schuttwall dargestellt, um sie zu erschießen. Eine Abteilung rotchinesischer Soldaten stand davor mit ihren geladenen Gewehren und er musste als Missionar, als Leiter der Missionsstation dabei stehen und musste zugucken. Er musste als Zeuge dabei sein. Und dann sagt er, diese Leute, das waren diese Aussätzige, das waren Christen, chinesische Christen, die aussätzig waren und nun da gepflegt wurden in diesem aussätzigen Krankenhaus. Dann sagt er, das wäre das Erschütterndste, was er erlebt hat in seinem ganzen Leben gewesen. Als nun der Kommandant den Befehl geben wollte zum Feuern, dann haben diese Aussätzigen gebeten, er möchte ihnen nur ein paar Minuten Zeit geben, noch sie wollten noch beten. Das hat er gewährt. Und dann, den einen waren ja durch den Aussatz die Finger weggefressen, den anderen die Hände, den anderen die Arme. Dann haben sie ihre abgefressenen Armstümpfe in die Höhe gestreckt und haben Gott und Christus gelobt und angebetet, dass jetzt der Augenblick ihrer Erlösung naht, dass sie jetzt aus dieser Welt weggehen dürfen, hin zu ihm. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Als sie fertig waren beten, dann kam der Befehl zum Feuern. Und dann wurden sie erledigt. Da wurden sie erschossen. Dann wurden sie in der Grube zugescharrt. Ein paar Tage danach kam einer von den Soldaten, die mit erschießen halfen, zu dem Missionar und hat gesagt, Tag und Nacht finde ich keine Ruhe mehr. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich sehe immer diese aufgehobenen, abgefressenen Armstümpfe und höre, wie die Gott loben. Ich werde nie mehr in meinem Leben ein Gewehr auf Menschen richten. Wodurch war der überwunden? Durch das Lob derer, die wie Schlachtschafe hingeschlachtet wurden. Und deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet worden. Aber in dem allem überwinden wir weit, sind wir mehr als Sieger durch den, der uns geliebt hat. Die konnten sterben siegen. Ich will dann wenige Worte zum Abschluss noch sagen. Geschwister, die letzten Worte dieses Kapitels heißen, dass niemand, dass kein Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Die letzten Worte heißen in Christo Jesu, unserem Herrn. Schlagt das 7. Kapitel davor auf. Da heißt im 7. Kapitel der letzte Vers, Vers 25, ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Schlagen wir noch ein Kapitel zurück. Kapitel 6, da finden wir im letzten Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Und schlagen wir noch ein Kapitel zurück. Kapitel 5, Vers 21, auf das, gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tode. Es war eine schaurige Herrschaft. Also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. Nicht 1% weniger. Die Sünde und der Tod haben ein schauriges Gesetz, eine schaurige Herrschaft geführt. Aber gleich wie die Sünde und der Tod geherrscht haben, also herrscht nun auch Gnade und Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. Alle diese Kapitel schließen ohne Ausnahme alle vier damit, Jesus Christus ist der Herr. Das darf wer heute schon bekennen? Wir. Das werden sie einmal alle bekennen, denn wenn der Erstling heilig ist, dann auch die Masse. Wir tragen den Geist als Erstling. Ich brauche keinen anderen Beweis in dieser Welt, dass Christus Sieger bleibt. Dass Jesus siegt, Singblum hat, bleibt ewig ausgemacht. Seien wir die ganze Welt. Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feinde besiegt. Womit? Nicht indem er sie totschlägt. Übersieger sein, nicht den anderen vernichten, überwinden. Alles andere vergewaltigt, nur die Liebe überwältigt. Und deshalb, nur wer in der Liebe steht, der ist Übersieger. Heute schon, wie der Bauer dort, wie die chinesischen Aussätzigen oder wie jenes junge Mädchen, will das dann auch noch kurz sagen. Im Jahre 1912, an Ostern 1912, lernte ich einen gläubigen Schmiedemeister aus Thüringen kennen, aus der Nähe von Gera. Ein Mann, der in Vollmacht des Geistes stand. Der hielt in den umliegenden Dörfern Versammlungen. In einem Dorf hatten sie auch Versammlungen. In einem Haus, in einem Privathause. Und da kam auch die Tochter aus dem Haus, das gegenüber lag, zum Glauben. Ein 17- oder 18-jähriges junges Mädchen. Ihr Vater aber war ein Feind der Kinder Gottes. Der hat sie gehasst. Er hat seiner Tochter wiederholt verboten, da in das Haus gegenüber zu gehen. Sie ging immer wieder hin. Am zweiten Weihnachtstag eines Jahres, da kam unser Bruder, der Schmiedemeister, wieder dahin und hielt Versammlung. Und da hat der Mann gegenüber in dem Haus, seine Tochter war sein einziges Kind und hat ihm den Haushalt geführt. Da hat er ihr gesagt, wie er sah, die Leute gehen wieder da drüber hin, da ist wieder Versammlung, da hat er ihr gesagt, wenn du dich unterstehst, heute da reinzugehen, dann schlag ich dich tot. Und die wusste, das macht er, wenn er sagt. Aber sie wollte Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie ging rüber in die Versammlung. Als die Versammlung um war, dann sagt sie, Geschwister, betet für mich, der schlägt mich jetzt tot. Sie haben es nicht geglaubt, dass der so unmenschlich sein könnte. Sie ging rüber, es war ein Tag, ein bitterkalter Tag und der Schnee lag ziemlich hoch. Und da standen sie in dem Versammlungshaus und schauten durchs Fenster, wie die da jetzt rübergeht über die Straße. Und da stand er schon im Vorgarten vor dem Hause und hatte einen dicken Stock in der Hand. Als sie kam, sagte er, sieh dich aus. Da hat sie einen Mantel ausgezogen. Sieh dich aus. Sie hat auch ihre Jacke ausgezogen. Zieh dich aus, sagt er. Als sie ihre anderen Kleider nicht auszog, da riss er ihr den Rock und das Hemd vom Leibe. Und als sie nackt da stand, im Schnee und in der Kälte, hat er mit seinem Stock so lang auf sie eingeschlagen, bis sie blutüberströmt zusammenbrach. Dann hat er sie liegen lassen und ins Haus gegangen. Da sind die Geschwister von drüben gekommen und haben sie aufgehoben und haben sie über die Straße getragen und haben sie gepflegt. Sie war so schwer verletzt, dass sie wochenlang mit dem Tod gerungen hat. Und dann fing sie langsam an zu genesen. Als sie fertig war, als sie so weit war, dass sie zum ersten Mal ausgehen konnte, da sagt sie, mein erster Gang ist zu meinem Vater. Da haben die gesagt, geh nicht hin, jetzt schlägt er dich ganz tot. Mein erster Gang ist zu meinem Vater. Dann ging sie zu ihm, da ist er zusammengebrochen. Wer war Sieger? Das Schlachtschaf. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber wir überwinden weit. Wir sind mehr als Überwinder. Wir sind Übersieger durch den, der uns geliebt hat. Geschwister, wenn diese Woche mit dem Zeugnis der herrlichen Stellung als Söhne, wenn die bei dir und mir nichts weiter bewirkt, als dass wir da oben jetzt so verschiedene Dinge mehr wissen und sagen, es ist doch was Schönes. Was hat es dann für einen Ertrag? Nicht in etlichem, in dem allem Hunger, Blöße. Der hat sein einziges Kind entblößt und halt totgeschlagen. Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Wenn Paulus an die Römer schreibt, Schwert. Er wurde in Rom dann mit dem Schwert hingerichtet. Auch das kann mich nicht scheiden davon, dass ich zu euch Römern komme. Ich bin euer Schuldner gleich wie der übrigen. Von Christus und seiner Liebe kann uns niemand und nichts mehr scheiden. Und wisst ihr, danach schreit die Welt. Denn das ist nun doch einmal so. Wenn Augustin sagt, unser Herz oder unsere Seele, die schreit, oh Gott, bis sie wieder ruht in dir. Der Mensch kann ohne die Liebe seines Erzeugers auf die Dauer nicht leben. Ich habe die Woche schon einmal gesagt, eines der Worte, das mir eine gewaltige Verheißung geworden ist, das war das, ich kam im Jahr 1907 an CVJM zum Glauben und da wurde mir das Wort geschenkt, meine Seele wird genesen, wenn ich erwache in deinem Bilde. So ist der Mensch auf Gott angelegt. Erst dann, wenn wir den schauen, von dem wir kommen, dann ist unser letztes Sehnen gestillt. Da ist alle Minderwertigkeit von uns weggenommen. Da gibt es nichts mehr in unserem Leben. Der Anblick Gottes wird uns für alles entschädigen. Wenn wir schon singen, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein und wir hören dann, dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund unserer Freude und Anbetung sein. Was wird es dann sein, wenn wir mitsamt dem Sohne uns dem Vater unterordnen? Auf das Gott sei alles in allem, nicht in etlichen. Was dann ein Lob durch alle Ewigkeiten brausen wird, wenn alle Zungen bekennen, nur in dir habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Das können wir uns heute nicht vorstellen. Es ist der Mühe wert, sich totschlagen zu lassen. Wer von dieser Liebe einmal ergriffen wird, der ist nicht mehr sein. Auf dass die, die da leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Und darauf kommt es uns an. Nicht, dass wir da ein paar Lehrpunkte begriffen haben, sondern dass das Wesen dessen, in dem wir sind, in uns ausgestaltet wird. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken, bis in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nicht zu lesen. Das wolle er uns als Ertrag aus dieser Woche schenken, dass unsere Herzen ergriffen sind, dass wir wirklich sehen, Gott will geschaut werden. Wir sind ein Schauspiel der Welt, Engeln und Menschen. Denn Fürsten und Gewalten im Lufthimmel soll an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes klar gemacht werden. Sie sagen, Evangelium, Verrücktheit. Liebe eure Feinde. Nein, schlagt eure Feinde tot. Und wir strafen die Welt damit, dass wir sagen, ihr richtet mit eurer Weisheit euch zugrunde. Aber wir wandeln nach der Weisheit, die aus der Liebe fließt. Und darum bete ich, sagt Paulus in Philipper 1, 9 bis 11, darum bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströmt, damit ihr Erkenntnis und Einsicht in alles bekommt und zu prüfen vermöget, was den Vorzug verdient, was das Vorzüglichere ist. Jenes Mädchen, die wusste, ich muss zu meinem Vater gehen. Jene Aussätzlichen wussten, wir müssen ihn loben jetzt. Und jener Bauer wusste, denen muss ich jetzt ein Festback geben. Die Liebe weiß, was sie tut. Liebe als Aufforderung, lasst uns lieben. Denn wenn wir lieben, handeln wir immer richtig. Die Liebe ist aus Gott. Lieben heißt göttlich handeln. Und deshalb lasst uns lieben. Amen.